Zertifikat über Kenntnisse in modernen Fremdsprachen. AFU Halberstadt. Deutsch. Hörverstehen. Stufe B2. Teil 1.
Sie hören im deutschsprachigen Radio ein Gespräch mit Andreas Schmidt, dem jüngsten Sternekoch Deutschlands. Schreiben Sie nach dem Hören des Interviews die richtigen Lösungsbuchstaben A, B oder C in die Tabelle. Sie hören das Interview zweimal. Bevor Sie sich das Interview anhören, lesen Sie bitte alle Aussagen durch. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Achten Sie auf das Beispiel.
Hören Sie jetzt das Interview.
Andreas Schmidt, Deutschlands jüngster Sternekoch, ist heute zu Gast bei uns im Studio. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Michelin-Stern. Seit 2013 leitete er in Berlin auch ein Restaurant namens Am Turm. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Herr Schmidt, während Gleichaltrige ihre Semesterferien an einem See genießen, stehen Sie am heißen Herd. Gibt es Momente, in denen Sie denken, dass Sie keinen guten Beruf gewählt haben?
Nein, niemals. Das, was mir dieser Beruf persönlich gibt, kann mir kein anderer geben. Wie es in 10 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Bis jetzt mache ich das gern und ich denke, das merkt man auch. Und langweilig wird es bei mir nicht. Ich bin immer mal wieder für eine lustige Überraschung zu haben.
War das ein klar formuliertes Ziel von Ihnen, Deutschlands jüngster Sternekoch zu werden?
Ziele setzt man sich, um sie zu erreichen. So war mein eigentliches Ziel, den Beruf so gut wie möglich zu machen. Ob ich jetzt der jüngste Sternekoch werde, der schnellste oder der verrückteste, das war mir dabei aber egal.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie ein Restaurant eröffnet haben?
Ich saß mit einem Bekannten auf einer Terrasse. Da erzählte er mir, dass das Ehepaar Schulz einen Nachfolger für sein beliebtes Restaurant sucht. Ich habe die damaligen Besitzer angerufen und dann ging das eigentlich ganz schnell. Eine Woche später haben wir beschlossen, dass ich das Restaurant weiterführen werde.
Ein eigenes Restaurant zu führen, das ist ein mutiger Schritt für einen 26-Jährigen. Hatten Sie keine Angst, diesen Schritt zu wagen?
Nein, weil es Menschen im Hintergrund gab, die mir geholfen haben. Anne Schulz, die erste Besitzerin des Restaurants, ist noch eine Zeit lang geblieben und hat mich begleitet. Den Namen des Restaurants habe ich auch erst nach einem Jahr geändert. Seitdem heißt es nicht mehr bei Schulz, sondern Am Turm.
Was hat sich verändert, nachdem Sie das Restaurant von der Familie Schulz übernommen haben?
Die Speisekarte ist neu. Da haben wir besonderen Wert auf die Regionalität gelegt. Hauptsächlich servieren wir Spezialitäten aus der Pfalz und aus dem Elsass. Beispiele sind das Simmerntaler Weiderind und das Kraichengauer Schweineländchen. Und wir haben auch ein zweites Restaurant, ein Gourmet-Restaurant, eröffnet.
Was sagten die Gäste zu Ihrem Restaurant in den ersten Wochen?
Das Restaurant war fast immer ausgebucht. Auf einen freien Tisch musste man schon mal ein paar Tage warten. Die meisten Meinungen über die Menüs waren sehr positiv. Es gab ein paar negative Reaktionen, aber das ist doch normal. Dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Das ist ein bisschen wie bei Facebook, wo man gefällt mir und gefällt mir nicht anklicken kann.
Ist Ihr Küchenteam jetzt komplett oder suchen Sie noch Mitarbeiter?
Ich suche noch Auszubildende. Ich würde gern ausbilden, um unser Handwerk als gutes und solides Handwerk weiterzuführen. Und ich möchte den jungen Leuten zeigen, wie viel Spaß dieser Beruf machen kann. Ich suche motivierte Leute, die etwas erreichen wollen.
Zwei Restaurants gleichzeitig zu leiten, ist eine Herausforderung. Wie schaffen Sie das zeitlich?
Ich versuche, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben zu schaffen. Jetzt am Anfang bin ich beruflich mehr im Einsatz. Irgendwann ziehe ich mich natürlich zurück. Man muss auch lernen, Aufgaben an andere abzugeben, sonst ist man mit 35 ausgebrannt. Wenn man das früh genug lernt, ist das Leben entspannter.
Jetzt erscheint gerade Ihr erstes Kochbuch. Es trägt den Titel »Anders kochen«. Was genau ist daran anders als bei den vielen anderen Kochbüchern?
So viel ist gar nicht anders. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es handelt sich dabei um meine Lieblingsgerichte. Zum Beispiel die Pfannkuchen von meiner Tante Marie. Alle Gerichte sind recht einfach. Ich habe sie bewusst ausgewählt, damit wirklich jeder sie zubereiten kann. Wichtig war mir aber, dass das Buch preisgünstig ist. Viele andere sind einfach zu teuer, meiner Meinung nach.
Welche Ziele haben Sie noch in der Küche? Und sind weitere Sterne nur eine Frage der Zeit?
Vor allem möchte ich auch in Zukunft so ein zufriedener Mensch bleiben, der ein erfülltes Leben führt. So sind weitere Sterne mit Sicherheit auch kein Muss, obwohl ich auch mal aus Spaß gesagt habe, dass sich der eine Stern so ganz alleine fühlt. Vielleicht kommt also mal ein zweiter hinzu, aber das entscheiden sowieso andere.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren. Jetzt hören Sie das Interview noch einmal. Andreas Schmidt, Deutschlands jüngster Sternekoch, ist heute zu Gast bei uns im Studio. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter einen Michelin-Stern. Seit 2013 leitet er in Berlin auch ein Restaurant namens Am Turm. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Herr Schmidt, während Gleichaltrige ihre Semesterferien an einem See genießen, stehen Sie am heißen Herd. Gibt es Momente, in denen Sie denken, dass Sie keinen guten Beruf gewählt haben?
Nein, niemals. Das, was mir dieser Beruf persönlich gibt, kann mir kein anderer geben. Wie es in 10 Jahren aussieht, weiß ich nicht. Bis jetzt mache ich das gern und ich denke, das merkt man auch. Und langweilig wird es bei mir nicht. Ich bin immer mal wieder für eine lustige Überraschung zu haben.
War das ein klar formuliertes Ziel von Ihnen, Deutschlands jüngster Sternekoch zu werden?
Ziele setzt man sich, um sie zu erreichen. So war mein eigentliches Ziel, den Beruf so gut wie möglich zu machen. Ob ich jetzt der jüngste Sternekoch werde, der schnellste oder der verrückteste, das war mir dabei aber egal.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie ein Restaurant eröffnet haben?
Ich saß mit einem Bekannten auf einer Terrasse. Da erzählte er mir, dass das Ehepaar Schulz, einen Nachfolger für sein beliebtes Restaurant sucht. Ich habe die damaligen Besitzer angerufen und dann ging das eigentlich ganz schnell. Eine Woche später haben wir beschlossen, dass ich das Restaurant weiterführen werde.
Ein eigenes Restaurant zu führen, das ist ein mutiger Schritt für einen 26-Jährigen. Hatten Sie keine Angst, diesen Schritt zu wagen?
Nein, weil es Menschen im Hintergrund gab, die mir geholfen haben. Anne Schulz, die erste Besitzerin des Restaurants, ist noch eine Zeit lang geblieben und hat mich begleitet. Den Namen des Restaurants habe ich auch erst nach einem Jahr geändert. Seitdem heißt es nicht mehr bei Schulz, sondern am Turm.
Was hat sich verändert, nachdem Sie das Restaurant von der Familie Schulz übernommen haben?
Die Speisekarte ist neu. Da haben wir besonderen Wert auf die Regionalität gelegt. Hauptsächlich servieren wir Spezialitäten aus der Pfalz und aus dem Elsass. Beispiele sind das Simmerntaler Weiderind und das Kraichengauer Schweineländchen. Und wir haben auch ein zweites Restaurant, ein Gourmet-Restaurant, eröffnet.
Was sagten die Gäste zu Ihrem Restaurant in den ersten Wochen?
Das Restaurant war fast immer ausgebucht. Auf einen freien Tisch musste man schon mal ein paar Tage warten. Die meisten Meinungen über die Menüs waren sehr positiv. Es gab ein paar negative Reaktionen, aber das ist doch normal. Dem einen gefällt's, dem anderen gefällt's nicht. Das ist ein bisschen wie bei Facebook, wo man gefällt mir und gefällt mir nicht anklicken kann.
Ist Ihr Küchenteam jetzt komplett oder suchen Sie noch Mitarbeiter?
Ich suche noch Auszubildende. Ich würde gern ausbilden, um unser Handwerk als gutes und solides Handwerk weiterzuführen. Und ich möchte den jungen Leuten zeigen, wie viel Spaß dieser Beruf machen kann. Ich suche motivierte Leute, die etwas erreichen wollen.
Zwei Restaurants gleichzeitig zu leiten, ist eine Herausforderung. Wie schaffen Sie das zeitlich?
Ich versuche, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeits- und Privatleben zu schaffen. Jetzt am Anfang bin ich beruflich mehr im Einsatz. Irgendwann ziehe ich mich natürlich zurück. Man muss auch lernen, Aufgaben an andere abzugeben, sonst ist man mit 35 ausgebrannt. Wenn man das früh genug lernt, ist das Leben entspannter.
Jetzt erscheint gerade Ihr erstes Kochbuch. Es trägt den Titel »Anders kochen«. Was genau ist daran anders als bei den vielen anderen Kochbüchern?
So viel ist gar nicht anders. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es handelt sich dabei um meine Lieblingsgerichte. Zum Beispiel die Pfannkuchen von meiner Tante Marie. Alle Gerichte sind recht einfach. Ich habe sie bewusst ausgewählt, damit wirklich jeder sie zubereiten kann. Wichtig war mir aber, dass das Buch preisgünstig ist. Viele andere sind einfach zu teuer, meiner Meinung nach.
Welche Ziele haben Sie noch in der Küche? Und sind weitere Sterne nur eine Frage der Zeit?
Vor allem möchte ich auch in Zukunft so ein zufriedener Mensch bleiben, der ein erfülltes Leben führt. So sind weitere Sterne mit Sicherheit auch kein Muss, obwohl ich auch mal aus Spaß gesagt habe, dass sich der eine Stern so ganz alleine fühlt. Vielleicht kommt also mal ein zweiter hinzu. Aber das entscheiden sowieso andere.
Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, um Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden.
Teil 2.
Sie hören einen Beitrag zum Thema schnell wechselnde Mode. Hören Sie sich den Beitrag an und beantworten Sie danach die Fragen kurz in Stichworten, wie im Beispiel. Informationen, die nicht zur Antwort gehören, werden als falsch gewertet. Sie hören den Beitrag zweimal. Versuchen Sie, die Fragen schon beim ersten Hören zu beantworten. Bevor Sie sich den Beitrag anhören, lesen Sie bitte alle Fragen durch. Dafür haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sie finden zuerst ein Beispiel. Hören Sie jetzt den Beitrag.
Jeder von uns hat wahrscheinlich T-Shirts in seinem Kleiderschrank liegen, die nur gekauft, aber nie getragen wurden. Eine Greenpeace-Umfrage hat ergeben, dass in Deutschland 1 Milliarde Kleidungsstücke ungetragen in den Kleiderschränken liegen. Bis zu 20 Teile sind es im Durchschnitt pro Person. Manche Dinge werden nur ein- oder zweimal getragen, bevor sie wieder entsorgt werden. Das liegt daran, dass es ständig Angebote und Schnäppchen gibt. Die bringen uns dazu, mehr zu kaufen, als wir wirklich brauchen. Mit diesem Thema beschäftigt sich die Ausstellung Fast Fashion, die Schattenseiten der Mode, in Dresden. Fast Fashion bedeutet eine Rund-um-die-Uhr-Produktion. Es wird immer schneller, immer mehr und immer billiger produziert. Und die Kleidungsstücke landen am Ende auch schneller auf dem Müll. Eine Lehrerin aus Dresden hat mit ihren Schülern einen Teil der Ausstellung gestaltet. Darin beschäftigen sie sich mit der Produktion von Kleidung. Sie stellen den Weg eines T-Shirts vom Anbau der Baumwollpflanze bis zum Geschäft vor und machen uns darauf aufmerksam, welche Folgen unser Kaufverhalten für die Umwelt hat. Wir haben das auch für Sie in unserem Bericht kurz zusammengefasst. Viele T-Shirts bestehen aus Baumwolle. Die wird vor allem in Indien, aber zum Teil auch in China, in den USA und in Afrika angebaut. Sie ist eine sehr anspruchsvolle Pflanze und braucht viel Wasser. Um die Baumwollmenge für ein T-Shirt herzustellen, werden ungefähr 5000 Liter davon benötigt. Damit die Baumwollpflanze gesund bleibt, wird sie mit Pflanzenschutzmitteln besprüht, was für die Feldarbeiter nicht ungefährlich ist. Diese pflücken nämlich die Baumwolle meistens von Hand und tragen dabei auch keine Schutzkleidung. Der Grund dafür ist einfach. Auf den Feldern herrscht solch eine große Hitze, dass man gerne auf zusätzliche Kleidungsstücke verzichtet. Nach dem Pflücken wird die Baumwolle zu langen, dünnen Fäden verarbeitet. Um diese Fäden zu schützen und stabiler zu machen, werden erneut Chemikalien verwendet. Diese Giftstoffe landen später im Abwasser Die umweltfreundliche Lösung für dieses Problem wären natürliche Öle. Sie werden aber wegen ihren hohen Kosten sehr selten benutzt. Die Fäden werden dann mit Hilfe von Maschinen zu Stoffen gewebt oder gestrickt. Dieser Stoff muss dann weiterverarbeitet werden, denn von Natur aus hat der Baumwollstoff die Farbe von einer Eierschale. Für ein weißes T-Shirt wird der Stoff gebleicht, für eine andere Farbe entsprechend gefärbt. Oft wird der Stoff noch bedruckt oder weiter behandelt, damit er zum Beispiel einen Metallglanz bekommt. Dafür werden zum Teil sogar Schwermetalle verwendet. Viel Chemie steckt vor allem in Sport- und Funktionskleidung. Bis zu 1 Kilo Chemikalien werden für die Herstellung von 1 Kilo Stoff verwendet. Diese Chemie ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den Menschen, der diese Kleidung trägt. Die Kleidung kann nämlich Allergien und Reizungen der Haut auslösen. Die fertigen Stoffe werden dann zum T-Shirt zusammengenäht. Neben dem Anbau der Baumwolle ist das der arbeitsintensivste Schritt. Das heißt, dass besonders viele Menschen an den Nähmaschinen sitzen, um die verschiedenen Produkte fertigzustellen. Viele große Modefirmen lassen ihre Kleidung in armen Ländern, in Asien und Osteuropa, nähen. Dort arbeiten die Menschen oft unter schlimmen Bedingungen. 16 Stunden am Tag, ohne Pause, in fensterlosen Räumen, für sehr wenig Geld. Das fertige T-Shirt wird dann meistens in einem Containerschiff nach Deutschland transportiert. Die Schiffe stoßen jede Menge giftige Stoffe aus, wodurch die Luft und das Wasser verschmutzt werden. Beim nächsten Einkauf sollten Sie also noch einmal ganz genau darüber nachdenken, ob Sie wirklich ein weiteres T-Shirt brauchen. Wenn ja, denken Sie auch an die Umwelt und entscheiden Sie sich lieber für ein Kleidungsstück aus Biobaumwolle.
Jetzt haben Sie 30 Sekunden Zeit, um die Notizen zu ergänzen und zu korrigieren.
Jetzt hören Sie den Beitrag noch einmal.
Jeder von uns hat wahrscheinlich T-Shirts in seinem Kleiderschrank liegen, die nur gekauft, aber nie getragen wurden. Eine Greenpeace-Umfrage hat ergeben, dass in Deutschland 1 Milliarde Kleidungsstücke ungetragen in den Kleiderschränken liegen. Bis zu 20 Teile sind es im Durchschnitt pro Person. Manche Dinge werden nur ein- oder zweimal getragen, bevor sie wieder entsorgt werden. Das liegt daran, dass es ständig Angebote und Schnäppchen gibt. Die bringen uns dazu, mehr zu kaufen, als wir wirklich brauchen. Mit diesem Thema beschäftigt sich die Ausstellung Fast Fashion, die Schattenseiten der Mode, in Dresden. Fast Fashion bedeutet eine Rund-um-die-Uhr-Produktion. Es wird immer schneller, immer mehr und immer billiger produziert. Und die Kleidungsstücke landen am Ende auch schneller auf dem Müll. Eine Lehrerin aus Dresden hat mit ihren Schülern einen Teil der Ausstellung gestaltet. Darin beschäftigen sie sich mit der Produktion von Kleidung. Sie stellen den Weg eines T-Shirts vom Anbau der Baumwollpflanze bis zum Geschäft vor und machen uns darauf aufmerksam, welche Folgen unser Kaufverhalten für die Umwelt hat. Wir haben das auch für Sie in unserem Bericht kurz zusammengefasst. Viele T-Shirts bestehen aus Baumwolle. Die wird vor allem in Indien, aber zum Teil auch in China, in den USA und in Afrika angebaut. Sie ist eine sehr anspruchsvolle Pflanze und braucht viel Wasser. Um die Baumwollmenge für ein T-Shirt herzustellen, werden ungefähr 5000 Liter davon benötigt. Damit die Baumwollpflanze gesund bleibt, wird sie mit Pflanzenschutzmitteln besprüht, was für die Feldarbeiter nicht ungefährlich ist. Diese pflücken nämlich die Baumwolle meistens von Hand und tragen dabei auch keine Schutzkleidung. Der Grund dafür ist einfach. Auf den Feldern herrscht solch eine große Hitze, dass man gerne auf zusätzliche Kleidungsstücke verzichtet. Nach dem Pflücken wird die Baumwolle zu langen, dünnen Fäden verarbeitet. Um diese Fäden zu schützen und stabiler zu machen, werden erneut Chemikalien verwendet. Diese Giftstoffe landen später im Abwasser. Die umweltfreundliche Lösung für dieses Problem wären natürliche Öle. Sie werden aber wegen ihren hohen Kosten sehr selten benutzt. Die Fäden werden dann mit Hilfe von Maschinen zu Stoffen gewebt oder gestrickt. Dieser Stoff muss dann weiterverarbeitet werden, denn von Natur aus hat der Baumwollstoff die Farbe von einer Eierschale. Für ein weißes T-Shirt wird der Stoff gebleicht, für eine andere Farbe entsprechend gefärbt. Oft wird der Stoff noch bedruckt oder weiter behandelt, damit er zum Beispiel einen Metallglanz bekommt. Dafür werden zum Teil sogar Schwermetalle verwendet. Viel Chemie steckt vor allem in Sport- und Funktionskleidung. Bis zu 1 Kilo Chemikalien werden für die Herstellung von 1 Kilo Stoff verwendet. Diese Chemie ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch für den Menschen, der diese Kleidung trägt. Die Kleidung kann nämlich Allergien und Reizungen der Haut auslösen. Die fertigen Stoffe werden dann zum T-Shirt zusammengenäht. Neben dem Anbau der Baumwolle ist das der arbeitsintensivste Schritt. Das heißt, dass besonders viele Menschen an den Nähmaschinen sitzen, um die verschiedenen Produkte fertigzustellen. Viele große Modefirmen lassen ihre Kleidung in armen Ländern, in Asien und Osteuropa nähen. Dort arbeiten die Menschen oft unter schlimmen Bedingungen. 16 Stunden am Tag, ohne Pause, in fensterlosen Räumen für sehr wenig Geld. Das fertige T-Shirt wird dann meistens in einem Containerschiff nach Deutschland transportiert. Die Schiffe stoßen jede Menge giftige Stoffe aus, wodurch die Luft und das Wasser verschmutzt werden. Beim nächsten Einkauf sollten Sie also noch einmal ganz genau darüber nachdenken, ob Sie wirklich ein weiteres T-Shirt brauchen. Wenn ja, denken Sie auch an die Umwelt und entscheiden Sie sich lieber für ein Kleidungsstück aus Biobaumwolle.
Sie haben jetzt 90 Sekunden Zeit, um Ihre Notizen zu korrigieren und zu beenden. Ende des Hörverstehens.
Musik.